Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Dieser Podcast von FAMPLUS soll Sie bei genau diesem Thema unterstützen. In allen Lebenslagen immer wieder verschiedene Fokusthemen und immer wieder passende Experten. Der Podcast für Berufstätige zum Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts, ja, rund um Pflege, Angehörige und all die Themen, die in unserem Alltag manchmal zu kurz kommen. Heute geht es um das Thema, das eigentlich total logisch klingt, aber im Alltag ganz oft untergeht, und zwar ist das Prävention in der häuslichen Pflege. Was heißt es eigentlich? Wie kann man Probleme vermeiden, bevor sie überhaupt entstehen? Und was bedeutet Prävention, wenn Pflege, egal ob professionell oder als Angehörige, sowieso schon jeden Tag unglaublich viel Kraft kostet? Damit ich das nicht nur theoretisch hier aufdrösel, sondern ganz, ganz fundiert und praktisch und auch von der Basis an, da habe ich heute drei absolute Profis bei mir. Zum einen begrüße ich ganz herzlich Hendrik Domeyer, Gründer des Online-Portals Pflegedschungel. Also er sorgt eigentlich dafür, dass Menschen sich im Chaos der Pflege Infos zurechtfinden. Hallo Hendrik.
Moin Moin, grüß Sie.
Markus Oppel ist bei mir Krankenpfleger, Pflegeberater, Sachverständiger und gleichzeitig auch selbst pflegender Angehöriger. Also Theorie und Praxis vereint. Hallo Markus.
Hallo, grüß dich.
Und Johannes Winkelmeier von der Pflegeberatung bei FAMPLUS ist auch bei mir. Der kennt wirklich alle Sichtweisen, die der Angehörigen und auch die Nöte und auch Lösungswege. Hallo Johannes.
Hallo Denise.
Ja, ich freue mich riesig, dass ihr da seid. Lasst uns mal über das Wort Prävention sprechen. Also wenn ich Prävention höre, dann ist das meist an irgendein Sportangebot gebunden. Es ist gesunde Ernährung, Vorsorgeuntersuchung. Aber was bedeutet Prävention in der häuslichen Pflege? Wer mag mal einsteigen? Johannes.
Ja, Prävention. Ich glaube, ganz wichtig. Also es geht nicht nur um Sport und ja, von der gesunden Ernährung so kennt, hat dieser Fokus Pflege, der mal ganz wichtig ist, vorab schon zu schauen, was kann man präventiv tun, um nicht pflegebedürftig zu werden, aber auch, was ist notwendig, um auch fit zu bleiben in der Pflege, also für pflegende Angehörige. Und ja, es gibt da verschiedene Maßnahmen, da kommen wir jetzt sicher noch drauf, aber Prävention ist wichtig, man soll gesund bleiben, fit bleiben und ja, nicht auslaufen.
Genau, wir sprechen heute über Prävention aus verschiedenen Blickwinkeln. Markus, magst du nochmal Prävention in der Pflege definieren für dich?
Für mich ist Prävention einfach mehr als das, was es aktuell bekannt ist. Mehr als auf 2 Liter Trinkmenge achten bei älteren Menschen. Mehr als Teppiche, die als Sturzquelle zu identifizieren oder Gedächtnistraining zu machen, um im Kopf frei zu bleiben. Sondern für mich ist Prävention viel weiter gefasst. Kommunikation, Teilhabe an gesellschaftlichem Leben, soziale Kontakte, all das ist Prävention. Und zwar durch alle Altersgruppen durch. Da würde ich ganz gerne drauf bestehen, dass wir das heute nicht aus dem Blickwinkel verlieren. Wir haben auch ganz viele junge Menschen, mein Spezialgebiet sind halt Kinder und Jugendliche, die Pflegebedarf haben und deren Angehörigen, also pflegende Eltern, zu begleiten. Und auch hier gibt es Möglichkeiten der Prävention und das hat so gar niemand auf dem Schirm.
Und dann kommen wir nochmal zu dir, Hendrik, aus deiner Sichtweise, aus deinem Blickwinkel, was bedeutet für dich Prävention in der Pflege?
Also grundsätzlich ist es, glaube ich, hilfreich, wenn man das generell in 2 Rubriken unterteilt. Also es gibt einerseits die passive Prävention und die aktive Präsentation. Und bei der passiven ist eigentlich das, was wir seit 30 Jahren im SGB 11, also in der organisierten Pflege sozusagen oder in Rahmenbedingungen, ausreichend irgendwo zur Verfügung haben. Das ist das, was Markus eben schon erwähnte. Zum Beispiel Dinge wie irgendwie, dass man 4.180 Euro für die wohnumfeldverbessernden Maßnahmen zur Verfügung hat, um zum Beispiel einen Treppenlift einzubauen, damit man eben halt dort nicht stürzt, oder dass man bestimmte Dinge wie die Dusche ein bisschen irgendwo herabsenken kann, damit man beim Einsteigen nicht eben halt stürzt und dadurch eben halt sich verletzt und damit auch die Pflegesituation verschlimmert. So, oder aber auch irgendwo das Geld, was für einen Hausnotruf zur Verfügung gestellt wird, ist letztendlich auch, dass wenn man gestürzt ist, eben halt dann schnell irgendwo Hilfe holen kann. Das heißt, es sind einfach so Schutzmaßnahmen, die man in der passiven Prävention kennt, und das ist einfach so das bisherige Umfeld. Die aktive Prävention ist dann wiederum halt das, wo es um Verhaltensänderungen geht. Das heißt, ich gucke, wie es mein jetziges Gesundheitsbewusstsein, mein Wissen um Gesundheit und mein Verhalten, der maßgeblich eben halt in den Feldern Bewegung, Psyche, Ernährung, und was kann ich da eigentlich durch präventive, also vorbeugende Maßnahmen eigentlich dann verändern? Und dieser Punkt ist eben halt bis heute, und wir erleben ja gerade so einen Boom des Wortes Prävention, so wie vor 4, 5 Jahren das Wort Digitalisierung und das Magic-Wort ist, mit dem man die Pflege rettet, dann ist jetzt auch so Prävention so ein bisschen das Schlagwort. Dabei haben wir eigentlich im Grundsätzlichen, eigentlich im SGB-11 schon seit Anfang an einen präventiven Ansatz. Es gibt den Paragraphen 6, den eigentlich kaum jemand so richtig kennt oder auf dem Schirm hat. Da steht eben halt die Eigenverantwortung im SGB-11. Und ich lese einfach mal kurz zwei Sätze vor, die macht es ein bisschen deutlich. Also eines ist eigentlich das, was vor der Pflegebedürftigkeit eigentlich schon da ist, wird da beschrieben, wenn die Versicherten sollen durch gesundheitsbewusste Lebensführung, durch frühzeitige Beteiligung an Versorgungsmaßnahmen und durch aktive Mitwirkung an Krankenbehandlung und Leistung zur medizinischen Rehabilitation dazu beitragen, Pflegebedürftigkeit zu vermeiden, also gar nicht erst da reinzukommen. Das ist also nicht für diejenigen gedacht, die jetzt schon Pflegegrad 1 bis 5 haben, sondern im Vorfeld schon, also sagt das Gesetzbuch, guckt, dass du da gar nicht erst reinkommst. Und das Zweite ist, nach Eintritt der Pflegebedürftigkeit haben die Pflegebedürftigen an Leistungen zur medizinischen Rehabilitation und der aktiven Pflege mitzuwirken, um die Pflegebedürftigkeit zu überwinden, zu mindern oder eine Verschlimmerung zu verhindern. So, das ist im Prinzip ehrenwerter Grundsatz, klingt alles wunderbar und toll, kennt leider eben halt so gut wie keiner. Und das ganze System, wie die Pflege aufgebaut ist, ist eben halt eigentlich nicht so ressourcenorientiert. Das heißt, was können die Leute noch und wie kann man das so unterstützen, fördern? Sondern es ist eigentlich irgendwo sehr stark defizitorientiert. Das heißt, in der Pflegegradbegutachtung, je weniger ich kann, desto mehr höheren Pflegegrad kriege ich, desto mehr Leistung kriege ich. Also es ist eigentlich so ein bisschen konterkariert, ist eigentlich diesen ersten Paragraphen 6 da.
Wir
Soweit
sind
vielleicht meine.
schon mittendrin, Hendrik. Wir sind schon mittendrin. Ich würde gerne euch noch mal kurz von mir erzählen. Und zwar, ich habe tatsächlich mit dem Thema häusliche Pflege privat noch nicht sehr viel zu tun gehabt, mal eine gewisse kurze Zeit. Und ich habe mir in Vorbereitung auf dieses Thema überlegt, was ist eigentlich für mich Prävention und was wäre ganz wichtig? Ich habe es mal eingeteilt in die Kategorie Prävention für pflegebedürftige Menschen und dann eben auch Prävention für die pflegenden Angehörigen, weil das sind zwei ganz wichtige Komponenten, weil wenn die pflegenden Angehörigen ja, zu sehr in Stress geraten oder überlastet werden, ist es eben auch nicht gut. Deswegen würde ich gerne noch mal so ein Schrittchen zurückgehen und auf den Punkt Prävention für pflegebedürftige Menschen zu sprechen kommen. Was gibt es da genau? Ihr habt es natürlich eben schon mal ein bisschen zusammengefasst. Aber was gibt es genau und ganz konkret? Ich weiß nicht, wer anfangen mag, vielleicht Johannes von der Pflegeberatung von FAMPLUS, womit man präventiv bei pflegebedürftigen Menschen anfangen sollte. Ich sage jetzt mal, der Teppich, den Markus Oppel nannte. Was gibt es da noch für Möglichkeiten?
Ja, ich finde immer ganz wichtig natürlich, ja, am Leben teilzunehmen. Finde ich ganz wichtig. Also oft ist es bei Senioren auch oder bei fast Pflegebedürftigen das Thema auch die Einsamkeit, sich zurückziehen, also am Leben teilnehmen, mobil bleiben, aktiv zu bleiben und ja, aktiv am Leben teilzunehmen. Das finde ich immer ganz wichtig. Darum ist wichtig auch, dass man da Angebote schafft für Senioren zum Thema Einsamkeit. Gruppenangebote, Besuchsdienste, dass wirklich aktiv gelebt werden kann. Dann natürlich auch Sturzprophylaxe, haben wir vorhin auch schon kurz angesprochen, auch Stürze zu vermeiden, um nicht pflegebedürftig zu werden, Sportprogramme im Verein tätig werden. Das finde ich so einen guten Ansatz, um nicht pflegebedürftig zu werden.
Seid ihr da von FAMPLUS eigentlich ganz stark dabei? Du sagst gerade, diese Angebote zu schaffen, zusammenzufinden, Gespräche zu haben. Gibt es da tatsächlich konkrete Dinge, die ihr tut, die ihr macht oder die ihr
Ja,
vermitteln könnt?
also wir vermitteln sehr viel, also Betreuungsgruppen für Demenzerkrankte, Seniorentreffs, Sportangebote. Aber unser Fokus ist, sind schon mehr diese pflegenden Angehörigen oder die berufstätigen pflegenden Angehörigen, auch die vorzubereiten. Also wenn meine Eltern älter werden, also was muss ich berücksichtigen? Also nicht warten, bis wirklich der Pflegefall eintritt, sondern vorab schon präventiv, ja, die Menschen vorzubereiten, auch eine mögliche Pflegesituation. Also was gibt es für Angebote? Gibt schon eine Vorsorge, vor allem auch Patientenverfügung. Also alles sowas Richtung Vorbereitung auf eine Pflegesituation geht. Weil Pflege ist anstrengend und kann von heute auf morgen kommen und ist man dann oft sehr, sehr unter Stress, sehr unter Druck. Und wenn man sich da gut vorbereitet, dann ist ein bisschen einfacher das Ganze.
Henrik, du bist selber pflegender Angehöriger ja, seit 16 Jahren oder du bist es 16 Jahre lang gewesen. Wenn du aus der Sicht der pflegebedürftigen Menschen, um die du dich gekümmert hast, schaust, was war in dem speziellen persönlichen Fall wichtig in Sachen Prävention? Und die wichtigste Frage, hast du es immer sofort erkannt oder hast du dir Hilfe geholt?
Also sind natürlich schon unterschiedliche Ebenen. Also mein Vater ist 2007 an der Alzheimer-Krankheit erkrankt und 2014 gestorben. Da war jetzt Prävention im Sinne körperliche Aktivitäten war ja eigentlich relativ fit. Wir haben ihm aber auch Physiotherapie ermöglicht in den ersten Jahren eben. Das hat gestärkt und wo das ambulant gemacht hat, also zu einer Physiotherapeutin gegangen. Später, als das dann nicht mehr so richtig funktionierte, haben wir dann auch eben halt, Gott sei Dank, damals noch so viele Ressourcen in unserer Stadt gehabt, dass man auch eben halt Hausbesuche relativ einfach organisieren konnte.
Das
Das
heißt,
ist
das ist
heutzutage
heute nicht mehr gegeben?
extrem schwierig, Hausbesuche zu kriegen. Und das ist gerade für immer halt immobile Personen sehr, sehr schwierig, die eigentlich das dringend benötigen, aber ist irgendwo kaum machbar, weil die Ressourcen nicht da sind, weil es nicht finanziert wird. Also ist schwierig. Ich weiß nicht, wie die anderen das sehen, aber in
Markus,
Bremen
willst du
zumindest.
direkt drauf eingehen mal? Du nickst schon, Markus.
Ich bin ja bundesweit unterwegs tatsächlich bei pflegenden Familien, also pflegebedürftigen Kindern und den pflegenden Eltern im Regelfall als Versorgungsnetz. Und es ist überall so. Also auch für Kinder und Jugendliche noch Hausbesuche zu bekommen im Bereich Physiotherapie oder Ergotherapie. Es ist absoluter Glücksfall, wenn sowas noch klappt. Ja. Wir schließen
Was?
also hier ganz viele Menschen von Prävention gerade aus, die Häuser nicht verlassen können, zum Beispiel, weil sie an ME/CFS oder jetzt anderen Krankheiten leiden. Das ist leider so, ja.
Hendrik, wir unterbrechen zwar ganz kurz deine Antwort, würde ich gern gleich nochmal drauf eingehen, aber wo wir beim Thema sind, Markus, da tut sich doch aber politisch irgendwie was, oder? Nee, tut sich gar nichts. Ich
Die
dachte.
Vergütung der Hausbesuche für die therapeutischen Berufe, die ist so gering und da ist auch kein Willen. Ich sehe keinen Willen, dass da jetzt richtig Geld in die Hand genommen wird, um den Hausbesuche zu ermöglichen. Es gibt jetzt mittlerweile kein Schulgeld mehr für die therapeutischen Settings oder für einige therapeutische Settings oder die meisten. Aber im Großen und Ganzen tut sich da viel zu wenig. Also
Okay.
wenn wir Prävention denken, müssen wir von allen Seiten denken. Nicht nur, ne, nicht nur SGB-11, sondern dann müssen wir auch im SGB-5 gucken und dann müssen die therapeutischen Settings und die ärztliche Begleitung muss anders laufen. Also das muss halt groß gedacht werden, wenn wir Prävention tatsächlich jetzt als Game Changer sehen wollen.
Sehen wir Prävention als Game Changer? Siehst du ihn oder?
Ich hab neulich selber eine Podcast-Folge aufgenommen zum Thema und ich nannte die dann auch Prävention der neue Game Changer und die Konklusio am Ende ist, ja, kann es sein, wenn jemand richtig Geld reinsteckt. Und wenn wir das nur so halbherzig machen, ist das kein Game Changer. Weil Hendrik hat es gesagt, es steht alles schon seit Jahrzehnten im Gesetz.
Tja, Wahnsinn. Henrik, dann lass uns noch mal zu dir zurückkommen. Du hast gesagt, verschiedene Ebenen. Magst du noch mal weitermachen, bevor ich dich quasi
Das sind
unterbrochen
ja,
habe?
genau, das sind ja die Punkte so wie Bewegung und Muskeltraining und Krafttraining, um eben halt stabiler zu sein, um gegen Stürze gewappnet zu sein. Das andere ist eben halt das, was immer so auch die kognitiven Dinge angeht, dass man halt einfach ja, Teilhabe hat, dass man im Leben teilhabt, dass man Dinge irgendwo sich austauschen kann, dass man soziale Kontakte hat. Also, und da haben wir irgendwo relativ gut damals auch den Entlastungsbetrag nutzen können, sprich auch bei Altersbegleitung, die so bei meinem Vater erst, später aber auch bei meiner Mutter dann regelmäßig kam, die wir dann 2 bis 3 Mal die Woche teilweise noch selber noch bezahlt haben, weil damals diese Umwandlungsmöglichkeiten nicht gab, der Sachleistung, dass man dort mehr Geld hat. Das heißt, das haben wir dann irgendwo mehr selber privat finanziert oder aus dem Pflegegeld. Das war auch vollkommen okay. Aber dass eben halt qualifizierte Leute da sind, um eben diese sozialen Kontakte eben halt zu gewährleisten. Was auch eigentlich gut ist dafür, zumindest bei meinem Vater noch war eben halt, dass er das noch konnte, eben halt so die Tagespflege, die eben halt auch eigentlich, ich gehe raus, habe Kontakt mit anderen Menschen, tue etwas, bin hocke nicht nur den ganzen Tag in meiner Wohnung und sitze da vor dem Fernseher oder sowas, sondern einfach soziale Kontakte habe. Und das sind so Maßnahmen, die ich schon auch unter der Prävention mitsehen würde.
Also es sind, wie ich so raushöre, wirklich drei Punkte, präventive Maßnahmen. Einmal körperlich, psychisch und dann eben auch sozial. Jetzt haben wir eben schon, oder ich habe eben Entlastungsbetrag gehört und du sagtest mal so eine Summe von 4.180 Euro für Schutzmaßnahmen. Lasst uns doch mal tatsächlich auf diese monetäre Ebene gehen. Was steht mir als pflegender Angehöriger zur Verfügung, um meinen Angehörigen ja präventiv in solche Maßnahmen einzubetten, sage ich jetzt mal. Könnt ihr da mal sagen, was gibt es da für Möglichkeiten?
Wer
Wer
möchte?
will? Wir können es alle drei auswendig. Also es ist Her damit, Markus, hau raus.
ja, also der Entlastungsbetrag ist jetzt schon erwähnt worden, ne? 131 Euro im Monat für niedrigschwellige Betreuung und Entlastung, ne? Sogenannte AUA-Angebote, Angebote zur Unterstützung im Alltag. Das ist mal der eine Punkt, der soll niederschwellig sein, der soll unter Umständen auch durch Nachbarschaftshilfe erbracht werden. Wir haben hier aber halt 16 Bundesländer und haben 16 verschiedene Regelungen mit verschiedenen Zulassungskriterien und verschiedenen Abrechnungsmöglichkeiten und verschiedenen Anerkennungen. Also es ist wahnsinnig kompliziert. Ja, das hatten unter anderem auch wir drei schon vor Jahren mit Petitionen angegriffen, aber wir hatten keinen Erfolg. Ja, wenn ich da an unsere P17-Petition denke, ne, das war so der
Markus,
Ursprung.
wollte ich nicht sagen. Also ich meine, als wir mit der P17 losgingen, waren vielleicht 8 oder 9 Länder, die
Ja,
Nachbarschaftshilfe haben. Da haben wir
gut.
nur 14 organisiert.
Ja,
Also
jetzt so langsam, so langsam, ja.
war
Ja,
nicht unsere
aber
Fall.
genau, aber, und das ist tatsächlich vollkommen richtig, Hendrik, aber wir haben natürlich hier komplett unterschiedliche Nachbarschaftshilferegelungen. Und gerade wenn ich so Bayern, Baden-Württemberg anschaue, Baden-Württemberg hat jetzt so mit als letztes nachgezogen, letztes Jahr im Dezember 24, und hat so viel leichter gemacht als viele andere Länder. Die haben sich da viel abgeguckt. Und das ist total, ja, für uns auch herausfordernd in der Pflegeberatung, für jedes Land hier dann entsprechend die Regelungen rauszufinden. Da haben wir ja zum Glück Hendrik und seine Informationsseite. Da kriegen wir alles immer up to date, was wir an Nachbarschaftshilfe einsetzen können, was wir mit begleiten können. Und
Das
ich
heißt,
glaube,
Markus, entschuldige, wenn ich nochmal kurz
ja,
nachfrage.
bitte.
Es gibt wirklich für jedes Bundesland eine Liste, was
Ja.
als Nachbarschaftshilfe gilt. Und wenn ich sage, Mensch, die Nachbarin kommt mal rüber, bringt den Einkauf, könnte man sie aus diesem Entlastungsbetrag bezahlen zum Beispiel?
Wenn Sie je nach Bundesland, und das kann man alles bei auf Pflegedschungel nachlesen, das verlinken wir mit Sicherheit auch direkt in der Entlastungsbetragsseite hier im Podcast. Das ist halt wirklich so. In einem Bundesland, ja, da kann das die Nachbarin anders einfach machen. Im anderen muss sie einen Erste-Hilfe-Kurs machen. In wieder einem anderen muss sie einen 2 Tage Wochenend-Online-Kurs machen. Und wieder im anderen muss sie sich erst ein Institutionskennzeichen wie einen Pflegedienst besorgen. Ja, also ja.
Okay,
Ja, sie
okay.
kann, aber.
Aber es gibt Gott sei Dank
Vielleicht
Hendrik
noch,
Domeyer und die Seite
ja, vielleicht.
Pflegedschungel.
Ja, vielleicht ein krasses Beispiel dafür, weil es ist
Super.
eigentlich wirklich unvorstellbar, aber also ich habe hier mal Kunden in Niedersachsen und ich habe Kunden in Nordrhein-Westfalen. So, und eine Kundin an der Landesgrenze zu Nordrhein-Westfalen mit Pflegerad 5 im Rollstuhl, hat sich ein super Netzwerk an ehrenamtlichen Helfern aufgebaut, die sie mit dem 131 € finanziert, aber damit kann man natürlich nicht weit. Aber sie hat die Möglichkeit, maximal 40% ihrer Sachleistung umzuwandeln, um den Entlastungsbetrag aufzustocken. Das heißt, sie kann insgesamt 920 € monatlich zusätzlich zu diesen 131 € über den Sachleistungsumwandlung mit dazu bekommen. Sie hat also über 1.000 € zur Verfügung, um das zu organisieren. Eine andere Kundin, die auf der anderen Landesseite wohnt, nämlich in Nordrhein-Westfalen, dicht an der niedersächsischen Grenze, die hat das nicht. Weil in Nordrhein-Westfalen kann der Entlastungsbetrag, da darf die Umwandlung nicht für die Nachbarschaftshilfe genutzt werden. Sie darf, wenn sie den ambulanten Dienst hat, dann kann sie das auch machen, aber für die Nachbarschaftshilfe nicht. Also das heißt, in der gleichen Versorgungssituation kann sie nicht 4 oder 5 ehrenamtliche Helfer irgendwo für ihr niedrigschwelliges Setting irgendwo einsetzen, die sie vielleicht gut kennt, wo es Vertrauensverhältnis hat. Ja, kann es nicht machen. Also unglaublich eigentlich, aber NRW ist da immer noch sehr weit hinten.
Das macht einen ja total fassungslos und sagt mal, habt ihr nicht das Gefühl, ihr kämpft gegen Windmühlen, allein die Bundesländer unter einen Hut zu bekommen?
Ja, und das Problem ist auch, dass es ein riesen Bürokratieaufwand ist, also gerade für die pflegenden Angehörigen. Die würden eine riesen Entlastung bekommen. Also Entlastungsbetrag heißt ja, dass eigentlich keine Körperpflege geleistet wird, aber Alltagsbegleitung. Und viele geben einfach auf, das zu organisieren, weil es zu aufwendig ist, zu kompliziert ist und auch ja mit den Bundesländern noch komplizierter wird. Und ja, es gibt oft Angebote, aber die Umsetzung macht es schwierig für die Angehörigen.
Oh
Und das ist eine
Gott,
Belastung.
das
Also
ist der
ja,
Wahnsinn.
das.
Vor allem, wenn ich mir überlege, man könnte zwei Punkte, den sozialen und den psychischen, allein durch diese Nachbarschaftshilfe abdecken. Das ist ja irre.
Ganz nebenbei, das ganze gleiche Problem trifft natürlich auch auf die Sachbearbeiter in den Pflegekassen irgendwo zu. Weil also auch die müssen ja dann, haben ja bundesweit irgendwie ihre Kunden und oder ihre Versicherten und müssen dann mit diesem ganzen Wildwuchs genauso arbeiten. Und dann müssen sie mal sagen, nee, Frau Müller in Nordrhein-Westfalen, Sie dürfen das nicht, aber Frau Schulze in Hessen, die dürfen natürlich diese Umwandlung machen. Ist für die genauso irgendwo etwas strange. Gut, die kriegen dafür Geld und werden dafür bezahlt.
Aber sag
Trotzdem
mal,
ein chaotisches System.
Hendrik, wie kamst du auf die Idee von deinem Online-Portal? Also das ist ja tatsächlich Pflegedschungel, so heißt dieses Online-Portal. Wer kann sich an dich wenden und ja, wie kannst du behilflich sein?
Also entstanden ist das im Prinzip so aus den Ursprüngen. Ich hatte, mein Vater immer diese Alzheimer-Erkrankung hatte, versucht anderen Kindern, und Kindern waren für mich damals irgendwie halt so die 40- bis 65-Jährigen, so die Scheu vor diesem kognitiven Themenkomplex irgendwo Demenz zu nehmen. Und hatte da den denken.de Demenzblog entwickelt, um hier zu zeigen, wie man eben halt mit dieser Krankheit umgehen kann, wie man das organisiert und diese Sachen alle tut und macht. Und unter anderem habe ich dort einen kleinen Excel-Rechner mit reingepackt, wo ich mir als Familie so geholfen habe, diese unterschiedlichen Leistungen alle aufzuschreiben und dann, welche Gelder kann man da kriegen, wie viel Geld habe ich da schon von genommen, um überhaupt da einen Überblick zu haben, so was kommt auf uns als Familie zu, wie viel müssen wir dann auch selber finanzieren und woher kriegen wir das Geld. Und das habe ich da irgendwo dann auch mit reingestellt und da kam immer halt einfach so das Feedback, ja, es ist super tolle Hilfe, aber wir haben ja gar keine Ahnung, was mit diesen Leistungen überhaupt ist so, und da blickt man gar nicht durch. Und das waren eigentlich so die Ursprünge, dass ich dann gesagt habe, okay, dann reicht es nicht nur jetzt so ein Excel-Tool, so ein digitales zur Verfügung stellen, sondern muss drumherum auch die Skills, also das Wissen darum irgendwo vermitteln. Und habe dann diese Seite gebaut und da war damals diese Domain frei, pflegemir-schlummel.de, und da habe ich gedacht, das passt eigentlich ganz gut und die haben wir dann genommen. Und ja, also heute sind so am Tag zwischen 1.500 bis 2.000 Besucher, die auf die Seite kommen und sich da einmal die Informationen runterholen. Es sind verschiedene Tools dort, inzwischen digitales Cockpit, ein Pflegecockpit, das man nutzen kann, wo verschiedene Rechner und Pflegegradrechner, Budgetrechner und solche Dinge drin sind, um die Sachen hier medizintechnisch, datenschutztechnisch sicher irgendwo abzuspeichern, damit man da seine Daten hat und so den Prozess damit verfolgen kann. Das war so die Story.
Also wenn ich das als Außenstehender höre, ja, dann ist das ja ein wahnsinnig krasser administrativer Aufwand für pflegende Angehörige, allein zu gucken, was gibt es alles, was kriege ich woher für ein Budget. Man muss ja auch, man hat ja auch selber noch ein Leben und man muss ja auch auf sich selber noch achten. Jetzt komme ich mal zu so einem Thema Vergütung. Also das bekommt natürlich wirklich niemand so richtig bezahlt, womit wir wieder bei den Budgets wären. Wie viel Geld bekomme ich als pflegender Angehöriger, um ja für alle gut wirtschaften zu können oder ein gutes Angebot für meine Angehörigen möglich machen zu können? Markus, du hast gerade schon gesagt, Entlastungsbetrag, vielleicht machen wir da noch mal weiter an der Stelle.
Ja, also wir haben ja ganz viele verschiedene Töpfe, ganz viele verschiedene Summen, die sind je nach Pflegegrad nochmal unterschiedlich. Das führt hier wahrscheinlich einfach zu weit. Ja, wir haben den Entlastungsbetrag, wir haben das Pflegegeld, wir haben die Sachleistung, das kann man miteinander kombinieren als Kombinationsleistung. Man kann es umwidmen, je nach Bundesland, haben wir gerade schon gehört. Das ist wahnsinnig komplex. In Summe, wenn man alles nutzen kann, haben wir tatsächlich relativ viel Geld zur Verfügung. Aber nicht für jeden Betroffenen, nicht für jedes Setting sind alle Töpfe gleich sinnvoll oder auch nur nutzbar, weil es einfach nicht genug Angebote gibt, zum Beispiel im Bereich Tages- und Nachtpflege. Manche wollen das einfach nicht. Dann verfällt der Topf. Also es ist tatsächlich Geld da, aber es ist schlecht nutzbar. Ja? Auch das ist eine uralte Forderung, dass man diese ganzen Töpfe einfach zusammenfasst in zwei verschiedene Budgets, die man dann freier nutzen kann, ohne diese bürokratische Bindung, ohne dieses enge Korsett drumherum. Denn das kann ich jetzt einfach nicht beantworten, welche Summe genau zur Verfügung steht. Da müssten wir jetzt Fallbeispiele aufmachen.
Nein, nein, nee, das reicht ja schon,
Aber
dass man weiß, es ist grundsätzlich was da. Aber ja, Hendrik.
vielleicht nochmal auch bei deiner Eingangsfrage, du hast gerade, wie viel für die Leistung der pflegenden Angehörigen, wie viel steht da irgendwo zur
Ja.
Verfügung? Und das vielleicht nochmal einfach um so einen allgemeinen Fehlglauben, der irgendwo oft irgendwo da ist. Die Arbeit und Leistung der pflegenden Angehörigen ist eine ehrenamtliche Tätigkeit. Der pflegende Angehörige hat im SGB XI so gut wie null Ansprüche oder Rechte. Das Einzige, was da ist, sind irgendwo Rentenpunkte, die er bekommen kann, wenn er bestimmte Rahmenbedingungen erfüllt. Das heißt, wenn jetzt hier zum Beispiel im Pflegegrad 4 800 € monatlich als Pflegegeld bezahlt wird, was viele dann denken, ah, das kriegt dann irgendwie der pflegende Angehörige. Nein, das kriegt der Versicherte. Der bekommt das Geld und dann, wenn er keine ambulanten Dienst mit einsetzt, dann sich selber mit diesem Geld die Pflegesituation zu organisieren und gut bestmöglich zu gewährleisten. Was er damit macht, ist vollkommen seine Angelegenheit. Wenn er davon Geld für den Angehörigen oder den Zugehörigen, Nachbarn oder sonst was immer halt investiert, wunderbar, gut, aber es gibt ihm halt keinen Anspruch darauf. Und viele Leute denken halt einfach, ach Mensch, ja, die kriegen ja da 800 € irgendwie und kann das machen. Es gibt Statistiken aus Forschungsergebnissen, die sagen, also, dass circa 40% dieser Gelder insgesamt nur an Angehörige und Zugehörige weitergeleitet wird und andere Gelder eben halt für zusätzliche Kosten, für Privatrechnungen, für Medikamente, für Windeln, die irgendwo gebraucht werden und nicht von der Kasse bezahlt werden. Also für viele Ausgaben genutzt wird, aber eben halt nicht dafür eine Leistung, die erbracht wird, irgendwo zu. Bei der Gelegenheit, die Gesamtleistung aller pflegenden Angehörigen, was schätzt ihr oder was schätzt du, wie hoch die ist so im Jahr? Wie viel Leistung erwirtschaften die Angehörigen?
Das ist Wahnsinn. Das geht in die Milliardenhöhe, mehrere Millionen.
Kommt schon dicht hin. Also man gibt ungefähr in diesem Jahr wahrscheinlich 75, 70 Milliarden für die Pflege insgesamt aus. Aber die pflegenden Angehörigen erwirtschaften ein Volumen von über 200
Boah,
Milliarden Euro jährlich
Wahnsinn, oder?
als Leistungsbeitrag. Hat die
Das.
AOK festgelegt.
Ja, das ist wirklich der Wahnsinn. Aber Gott sei Dank, und ich glaube, Markus, da kannst du wieder ein bisschen Hoffnung bringen. Gott sei Dank tut sich da was, oder? Wenn wir vom Ehrenamt ausgehen, das bleibt es wohl nicht, oder?
Naja, also die Hoffnung besteht, dass jetzt politische Vorgaben gemacht werden, dass jetzt gesetzliche Rahmenbedingungen geschaffen werden, dass es nicht alles weiterhin Ehrenamt bleibt, dass sowohl pflegende Angehörige in irgendeiner Art und Weise vergütet werden, als auch, dass vielleicht auch wir vergütet werden. Denn das muss man auch ganz deutlich sagen. Hendrik, Johannes, ich, alle, die in der Pflegeberatung aktiv sind, wir haben einen großen Teil Ehrenamt. Also ein Fünftel meiner Arbeitszeit pro Woche ist Ehrenamt. Das sind 15 Stunden in der Woche. Mache ich ehrenamtlich, weil ich das nicht vergütet bekomme. Und um mal zum Ursprungsthema des Podcasts zurückzuführen, gerade im Bereich Prävention habe ich keine Abrechnungsmöglichkeit aktuell, so wie ich aufgestellt bin. Da muss einfach auch Möglichkeit geschaffen werden, finanzielle Rahmenbedingungen geschaffen werden, dass Leistung bezahlt wird. Und das müssten pflegende Angehörige, die Leistung muss bezahlt werden, aber auch von uns als Anbietern, als Dienstleistern muss Leistung zumindest ansatzweise vergütet werden.
Johannes.
Markus, ja, ich hätte nur eine kurze Frage. Es gibt den SGB 20er Prävention, SGB 5. Und es soll in der Pflege jetzt ja auch eingesetzt werden. Und vielleicht kommt es ja auch. Aber gibt es denn schon genügend Kurse, spezielle Kurse für pflegende Angehörige, für Pflegebedürftige zum Thema Prävention? Ich
Ja, ich habe gerade
glaube, da gibt es
eingebaut.
noch wenige Angebote
Ja,
bisher, wenn es wirklich kommt. Was gibt es denn da und was wäre denn wirklich sinnvoll? Weil wenn es umgesetzt wird und es
ja.
keine Angebote gibt, wird es ja auch
So
schwierig,
ist
oder?
es. So ist es. Ja, absolut. Ich habe gerade einen 45er-Kurs gebaut, das ist dann mit der lieben Verena Kempel. Und den haben wir jetzt bei der Barmer zur Abnahme eingereicht. Ne? Das kann man dann bei verschiedenen Kassen anerkennen lassen. Wir haben es jetzt bei der Barmer gemacht. Und wenn das durchgeht, dann haben wir hier einen 45er-Kurs, wie wir immer so flapsig sagen im Fachjargon, zum Thema Prävention für alle Altersgruppen gebaut.
Was
Ja,
heißt das
genau.
genau, 45er-Kurs?
Ja, das ist dann eben so ein Schulungsparagraf, ne, im SGB 11. Ne, das ist dann eben, wie Johannes sagt, wir müssen erstmal Angebote schaffen, über die wir dann auch abrechnen können, damit eine Vergütungsstruktur darauf eingezogen werden kann.
Naja.
Das wird definitiv ein ganz, ganz spannendes neues Jahr zum Thema Prävention. Da sind
Ja.
wir alle schon ganz hyped, ja.
Sag mal, apropos ja, Angebote, du gibst Präventionsworkshops. Was ist denn Bestandteil dieser Workshops?
Ja, ich gebe Präventionsworkshops und zwar jetzt erstmal im Schwerpunkt für Seniorinnen und Senioren, die keine Pflege gerade haben. Also genau, meine liebe Freundin Inge Wollschläger, die ist Seniorenreferentin in der Gemeinde St. Johannes in Würzburg, die hat so Seniorenstammtische in verschiedenen Gemeindeteilen und da lädt sie mich ab und zu mal ein und dann mache ich halt so ehrenamtlich einen Präventionsworkshop und dann gehen wir einmal im Kopf mit allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, wo eben wirklich 95% keine Pflegebedürftigkeit festgestellt haben nach SGB 11, also keinen Pflegegrad haben, gehen wir einmal das Wohnumfeld durch. Wir sprechen über gesunde Verhaltensweisen und wir reden über, das hat Hendrik vorhin auch schon ganz schön gesagt und Johannes auch, wir reden über Kommunikation. Wir reden über Prävention von Vereinsamung, denn wir haben unglaublich viele Millionen Menschen in Deutschland, die einsam sind. Und das darf und muss nicht sein. Was halt passiert, dass ganz viele von diesen SeniorInnen abgehängt werden digital und sich da abgehängt fühlen zumindest. Und das gibt natürlich an VHSen und an allen möglichen Bildungseinrichtungen gibt es so Kurse. Und ich habe gesagt, wir müssen das aber an die Menschen ranbringen. Es reicht nicht, Flyer zu verteilen. Und deswegen gehe ich in diese Stammtische rein, in diese Seniorencafés, Stammtische, wie auch immer man das nennt. Und wir gehen einmal das ganze Potpourri der Prävention durch und bleiben dann bei Kommunikation immer hängen. Denn die sagen immer, ach, ich hätte so gern jemanden, dem ich dann ein Bild von meinem Weihnachtsbaum schicken kann. Und dann schicken sie es immer der Frau Wollschläger, das ist aber auch quasi ein Ehrenamt oder ein Hauptamt teilweise. Oder sie schicken mir die Bilder. Und dann sage ich, wieso schreibt ihr euch nicht gegenseitig? Ja, die hat kein WhatsApp, die hat kein Smartphone. Habe ich gesagt, ja, da müssen wir was machen. Und jetzt haben Inge Wollschläger und ich haben mit Spenden eingetrieben und wir machen jetzt quasi einen Digitalisierungsworkshop für Senioren als Prävention der Vereinsamung. Und wir haben jetzt im Black Friday Deal bei einem großen Anbieter, was man eigentlich nicht machen muss und unterstützen sollte, billige Smartphones gekauft und haben jetzt meine Kinder und die Kinder von Inge und noch so ein paar andere Freiwillige gefunden, die dann eine 1:1 Begleitung mit den Seniorinnen im Rahmen von der Veranstaltung dann einfach die Handys einrichten, sofort Messenger-Dienste drauf einrichten und dann einmal Kameras erklären und damit die miteinander einfach so eine Art Austausch gestalten können. Und alleine das, die freuen sich darauf wirklich jetzt schon, dass wir mit denen mal erklären. Und die sagen dann immer, Ich habe ja auch einen Sohn, aber wenn der mal aus München zu Besuch ist, dann will ich den nicht damit nerven. Der schnauft immer so schwer, wenn ich sage, da geht was nicht an mein Handy.
Ach,
Ja,
und wir
und das.
Töchter und Söhne sind aber auch so ungeduldig mit unseren Eltern.
Ja, genau. Und so können wir dann sagen, ja, wir bringen euch das bei. Und dann müssen halt mal die junge Generation darf hier mal zeigen, was sie kann und darf ihre Kompetenzen den Seniorinnen und Senioren mal näher bringen. Und das ist so eine schöne Schnittmenge. Und das ist Prävention. Und deswegen sage ich, war ja mein Beginn, Prävention ist mehr als auf Trinkmenge achten und Teppiche wegräumen.
Ja, Wahnsinn. Eine ganz, ganz tolle Sache. Das hatten wir übrigens auch schon mal in einem Podcast. Da ging es um, ja, die Wohnraumumgestaltung und letztendlich hatte dann auch jemand so einen digitalen Workshop eben für die älteren Herrschaften angeboten. Das wäre nämlich auch mein nächstes
Super.
Thema tatsächlich gewesen. Giovanni, du hast noch eine Sache.
Ja, ich denke, mit Pflege, das ist ja wirklich ein Gesellschaftsthema. Der demografische Wandel ist wird immer mehr. Also die Pflegebedürftigkeit steigt. Und wir arbeiten ja für große Unternehmen bundesweit im Bereich bessere Vereinbarkeit mit Beruf und Familie. Und auch in Unternehmen kommt ja dieses Fachkräftethema an und auch das Thema Pflege an. Also immer mehr pflegende Angehörige, berufstätige pflegende Angehörige kommen ans Limit. Wir machen das sehr viel auch präventiv, also Kurse zum Thema Selbstfürsorge, Resilienz oder was ich vorhin schon gesagt habe, wenn meine Eltern älter werden. Also wirklich präventiv schon anzusetzen, um auch Ausfallzeiten in Unternehmen zu verhindern, ja, dass die Mitarbeiter Work-Life-Balance haben, dass sie fit bleiben und nicht ausfallen, weil es kommt immer mehr an, diese Belastung und darum ist wirklich früh draufzuschauen, auch präventiv zu arbeiten und auch die Unternehmen darauf vorzubereiten, also wirklich Angebote zu schaffen, auch präventiv, damit ja, die Fachkräfte da bleiben, nicht ausfallen und auch fit bleiben.
Das ist eine ganz wunderbare Vorstellung, muss ich wirklich sagen. Das, was du auch gerade erzählt hast, Markus. Digitalisierung wäre nämlich so mein nächstes Thema gewesen. Kann das irgendwie helfen in Sachen Prävention? Hendrik, hast du da noch ein Beispiel? Hast du noch eine Idee in Richtung Digitalisierung?
Ja, aber ich würde gerne nochmal eben den Ball von Johannes nochmal aufnehmen, der eben so schlagwortartig SGB V erwähnt hat. Also vielleicht so als allgemeine Information eben halt zu diesem ganzen Bereich. Vor 10 Jahren wurde eben halt das Präventionsgesetz umgesetzt, im Paragraph 20 SGB V, also in der Krankenkasse sozusagen oder Gesundheitskasse. Und hier geht es darum, verschiedene Formen der Prävention mit zu ermöglichen oder zu fördern. Da ist zum Beispiel eben halt die betriebliche Präventionsarbeit, die Firmen machen können, die gefördert werden. Es ist die individuelle präventive Förderung in Form von Pflegekursen. Da bist du jetzt bei dem Digitalen. Es gibt, glaube ich, weiß nicht, 2000 Präventionskurse zu allen möglichen Themen, die in 4 Kategorien gefördert werden von den Kassen. Und es gibt die Prävention in Lebenswelten. So, und vielleicht zwei Sachen zu den Lebenswelten und zu den digitalen. Bei den Lebenswelten ist zum Beispiel auch die Pflege mit seit 9 Jahren irgendwo dabei. Jedoch kapriziert die sich im Paragraph 5.1 im SGB 11 jetzt, also wieder in der Pflegeversicherung, auf alle Aktivitäten, die in der stationären Arbeit gemacht werden können. So, das heißt, da kann man seit 9 Jahren, wenn ich jetzt eine stationäre Pflegeeinrichtung habe und dort PDL bin oder Pflegedienstleiter, kann ich einen Antrag stellen bei der Pflegekasse und sagen, ich möchte gerne jetzt im Januar mit meinen 20 fittesten Bewohnern und Bewohnerinnen hier zum Beispiel einen Yoga-Stuhl-Kurs irgendwo machen. Ich hole mir eine Trainerin rein und veranstalte das irgendwo 6 Wochen lang oder 8 Wochen lang, um den Senioren da zweimal in der Woche irgendwie so ein Training zu ermöglichen. Stelle einen Kostenvoranschlag, sage jetzt irgendwo 10.000 Euro, das aber kostet, beantrage das, kriege das von der Kasse genehmigt, weil das ist eine der wenigen Töpfe, wo noch richtig Geld in der Kasse ist, weil für jeden Versicherten muss die Pflegekasse ein Obolus von demnächst 41 Cent pro Versicherten zur Verfügung stellen und bereithalten, um solche präventiven Maßnahmen zu finanzieren. Im letzten Jahr wurden da rund 25 Millionen Euro für irgendwo ausgegeben. Es sind rund 75.000 Pflegebedürftige mit Pflegegrad 1 bis 5 konnten davon partizipieren. Das heißt, im Schnitt hat die Kasse so pro Pflegebedürftigen da im stationären Bereich 300 Euro investiert, um Maßnahmen zu machen. Ja, das ist so. Und das, wo was jetzt mit so diese ganze Welle ein bisschen ausgelöst hat, was Prävention angeht, dass das dann so überall in den Munde ist und thematisiert wird und wir auch hier jetzt heute darüber sprechen, hat sicherlich damit zu tun, dass im ehemaligen Pflegekompetenzgesetz eben halt jetzt ein Paragraph auch aufgenommen wurde, der Paragraph 5.1a, der vorsieht, dass diese präventiven Maßnahmen zukünftig auch in der Häuslichkeit stattfinden. Also nicht nur im stationären Bereich, sondern jetzt soll auch da organisiert und gemacht werden. Dafür sind so drei Bereiche entwickelt worden. Das heißt, dass man den Pflegebedarf eben halt genau analysiert, was hilft, also nicht der Pflegebedarf, Entschuldigung, der Präventionsbedarf, also was wäre sinnvoll bei den Versicherten zu tun, daraus irgendwo eine Beratung zu machen, was dann sinnvoll ist und dann auch konkrete Maßnahmen zu empfehlen. Die Maßnahmen wiederum verlinken dann aber zum SGB 5, zu diesem Paragraph 20, dass ich dann zum Beispiel digitale Kurse empfehlen kann, die in der Häuslichkeit dann mit den Angehörigen oder auch alleine über das Smartphone, über das Tablet, über den PC eben halt konsumiert werden können und dass man daraus dann halt Verhaltensänderungen macht. Und diese Aufgabe ist zugeschrieben den ambulanten Diensten, die dort, wo sie tätig sind, das sind rund 18, 19% der Haushalte, dass die examinierten Fachkräfte dort qualifiziert sind, um diese Leistung zu machen. Und dann eben halt die 7a-Berater und die Beratung in dem 37.3, also dass man richtig in die Fläche, in die Breite gehen kann, um diese Maßnahmen zu tun. Das ist so eine neue Entwicklung, die jetzt zum 1.1. greifen soll. Und da sind wir alle gespannt, wie das dann ausgestaltet wird.
Ja, also ich höre immer wieder raus, es tut sich an der einen oder anderen Stelle was, aber ganz klar ist auch geworden, da muss echt noch so einiges passieren, auch in Sachen Bürokratie. Deswegen würde ich gern ein bisschen zum Ende kommen, auch schön. Und zwar möchte ich gerne noch mal an die pflegenden Angehörigen denken und da noch mal ja eigentlich so an die Problematik. Das eine ist fehlendes Wissen über Leistungen. Das System ist kompliziert. Da sage ich mal, machen wir einen grünen Haken hinter. Hendrik Domeyer mit dem Pflegedschungelportal könnte zum Beispiel helfen. Dann ist ja die andere Geschichte so eine Ich muss das schaffen Mentalität. Also jeder pflegende Angehörige, ja, es ist vielleicht auch ein bisschen Versagen, wenn man sich Hilfe dazu holt, Schuldgefühle, die dazu kommen. Da muss was getan werden. Deswegen die ganz konkrete Frage nochmal an euch drei. Wie können wir jetzt, wenn uns pflegende Angehörige zuhören, sagen, Prävention ist ein ganz wichtiger Bestandteil eurer noch ehrenamtlichen Arbeit. Holt euch Hilfe. Wie fängt man an? Johannes, was ist dein Tipp? Wie geht man das Thema an?
Hilfe annehmen, Hilfe suchen, die Pflegeberatung nutzen. Also wirklich, also nicht alleine da rumwursteln. Es gibt Profis, es gibt Experten. Viele wissen gar nicht, dass es eine Pflegeberatung gibt, ja, dass sie einen Anspruch darauf haben. Also wirklich, ich empfehle immer, diese Pflegeberatung zu nutzen, weil dann bekommt man Wissen, man bekommt starke Schulter, wo man sich anlehnen kann, man bekommt Entlastung. Also wirklich die Beratung nutzen und natürlich auch die Leistung der Pflegeversicherung gut einsetzen. Wir haben schon einige Begriffe jetzt gehabt, Entlastungsbetrag, Verhinderungspflege, Kurzzeitpflege, Reha für pflegende Angehörige. Es gibt ja wirklich ein großes Portfolio, aber man muss einfach wissen, was einem zusteht und was man muss einsetzen, aber auch bedarfsgerecht einsetzen. Also was brauche ich zu Hause, was braucht mein Angehöriger, was brauche ich selber? Und natürlich auch das Thema Selbstversorgung ist ganz wichtig bei pflegenden Angehörigen. Also auf mich selber zu achten, aber da auch Hilfe zu holen, ja.
Ja.
Auch mal Nein zu sagen oder es kann jemand anders machen, die Pflege. Ja, Markus, ich gebe an dich weiter. Ich glaube, du kannst es sicher noch sehr, sehr gut weiter ergänzen.
Ja, also ich Bin tatsächlich bei deinen Hauptpunkten aber auch. Ne? Ich glaube, dieses Hilfe annehmen ist das große Problem. Ich komme jede Woche in Haushalte, wo man sich bisher keine Hilfe gesucht hat, wo man einfach sich eine schnelle Unterschrift gewünscht hat für eine Pflegeberatung. Und dann versteht man erstmal, wenn man eine gute Pflegeberatung bekommt von neutralen Stellen, dann bekommt man erstmal mit, ah, okay, das führt ja viel weiter. Wenn wir in unserer Berufsgruppe das schon gar nicht sehen, wie weit Prävention, wie weit Unterstützungsleistungen gehen, wie sollen das denn pflegende Angehörige, die ja im Regelfall ja noch eine berufliche Last zusätzlich schultern, eigene Familien begleiten? Das heißt, wir müssen hier für Sichtbarkeit sorgen und dazu dient ja unter anderem auch dieser Podcast. Also ich glaube, wir müssen den pflegenden Angehörigen mehr helfen, Informationen zu bekommen. Wir müssen aber auch ein bisschen Verantwortung zurückspielen und sagen, ihr sucht euch bitte auch Hilfe, sucht euch Informationen. Ich glaube, es gibt Unmengen an Podcasts, an Pflegedschungelseiten, an alles Mögliche. Also ich glaube wirklich, dass man so ein bisschen Hohlschuld trotzdem noch hat als pflegender Angehöriger. Ich bin ja selbst vierfach pflegender Angehöriger. Ich weiß auch nicht alles, ne? Aber es ist schon wichtig, dass man das klar macht und dass man das auch mal gespiegelt bekommt. Ja, pass jetzt mal auf dich auf. Diese Selbstfürsorge, Selbstsorge. Hier, mach da mal eine Yoga, mach da mal eine Kurzatemmeditation. Wir in der Pflegeberatung einmal anleiten. Das funktioniert. Also es ist wirklich wichtig, sich hier Hilfe zu holen und Hilfe zuzulassen. Sehe ich als absolute Top 2.
Hendrik, dann nochmal an dich die Frage, Pflegeberatung für dich auch der erste Schritt für jeden pflegenden Angehörigen?
Ja, aber dieses ganze Thema, das wir jetzt irgendwie hier voll besprechen, ist eben für viele Pflegeberaterinnen und Pflegeberater oder auch den examinierten Kräften in den ambulanten Diensten. Es ist bekannt, ja, aber ein Fachwissen darüber, was Prävention ist, wie ich Prävention einbringe, weil ich kann nicht einfach hingehen und sagen, Mensch, nun geh mal runter von deinem Sofa da und geh mal hier in den Wald und lauf ein bisschen irgendwie und du mach mal und dann erwarten, dass ich dann in einem Jahr, wenn ich wiederkomme oder im halben Jahr, dann höre, ja, das war ein super Tipp, seitdem bin ich irgendwo mega fit und habe auch meine Verwandten mit umgenommen. Nein, das sind also wirklich auch Informationen und Wissen, das vermittelt werden muss. Und Markus und ich betreiben ja mit Verena zusammen auch die Tage der Pflegeberatung am 28. und 29. Mai. Dort haben wir uns als eine der Hauptzielsetzungen auch gegeben, dass wir eben halt die ganze Pflegeberaterszenerie in Deutschland versuchen, in diesem Bereich irgendwo der präventiven Maßnahmenschulung auch irgendwo selber erstmal fit zu machen, damit sie dieses Wissen auch irgendwo super gut irgendwo dann weitergeben können. Und das ist auf der inhaltlichen didaktischen Ebene und auf der politischen Ebene versuchen wir eben halt auch, dass sie diese Leistungen eben halt nicht als irgendwie EDA-Leistungen, ja, sie sind ja EDA, jetzt können sie auch das nochmal mitmachen, ohne dass es weiter finanziert wird. Und auch die Ausbildung dazu und die Fortbildung dazu, dass irgendwo der Gesetzgeber erkennt und die Kassen erkennen. Ja, wenn ich hier jetzt irgendwo die Prävention als Game Changer sehe und ich persönlich sehe sie extrem als Game Changer, weil wir kommen entweder in Richtung 9 Millionen Pflegebedürftige in den nächsten 5 bis 10 Jahren, die niemals irgendwie zu handeln sind, weil nämlich das sind dann nämlich die Boomer, die jetzt eigentlich die Arbeit als pflegende Angehörige machen. Die werden selber in 10 Jahren welche haben und dann gibt es keine Menschen mehr, die das irgendwo dann unterstützen können. Das ist ein wahnsinniges Problem. Und das können wir eigentlich nur wirklich irgendwo abbremsen, diese Entwicklung, wenn wir ein Gesundheitsbewusstsein schaffen und eben halt auch die Fähigkeit, dieses Gesundheitsbewusstsein, das Wissen dann auch umzusetzen, weil das ist ja das Wichtigste dabei, nicht nur das Wissen, sondern umsetzen und dranbleiben, nicht irgendwie für 2 Monate, 3 Monate, sondern lebenslänglich sozusagen eine Veränderung des Gesundheitsverhaltens zu machen. Und das müssen wir tun. Und deswegen, nochmal zurück, ja, Beratung, mega wichtig. Und wir müssen erstmal was tun, dass die Beratung auch super beraten kann und die Rahmenbedingungen dafür geschaffen werden. Und das wäre super, wenn die Kassen das auch verstehen und auch machen. Der VDEC zum Beispiel hat auch erkannt und hat in den Kommentaren zu diesem 5.1a-Gesetz auch geschrieben, dass man sich nicht darauf jetzt stürzen sollte, alles an die Krankenkasse abzugeben, sondern dass die Pflegekasse selber auch eine Verantwortung hat und auch Geld hat letztendlich, um diese Maßnahmen zu unterstützen. Ja, und vielleicht dazu noch mal ganz kurz. Im nächsten Jahr wurde die Besuchspflicht für die Pflegegrade 4 und 5 von 4 auf 2 Besuche pro Jahr reduziert. Ja, man muss das dann nicht mehr unbedingt vierteljährlich machen, sondern halbjährlich wie alle anderen auch. Das bedeutet aber, dass wir bei rund 500.000 Personen 1 Million Beratungseinsätze sparen, die durchschnittlich 60 Euro kosten. Das heißt, flupp, da sind 60 Millionen Euro, die gespart worden sind. Gebt das Geld doch in die Schulung und Training der Beraterszene, um investiert dort in einen dringend notwendigen Wissensaufbau und Auffrischung, um wirklich hier den Game Changer auch in die Fahrt und in die Spur zu bringen.
Okay, ja, siehst du, also ich würde es gerne abschließen. Wir konnten ja nur einen Mini-Teil des ganzen Themas hier besprechen, vielleicht als kleinen Anstoß. So als Quintessenz würde ich mal sagen, unterm Strich ist für mich eigentlich rausgekommen, Pflege und Prävention ist Teamarbeit. Und vorher war das Team für mich der pflegende Angehörige und die pflegebedürftige Person. Jetzt würde ich in dieses Team noch viel mehr mit reinpacken. Die Kassen, die Politik, die Pflegeberater. Also das ist ein großes Team, was daran arbeiten kann und dringend sollte, dass eben in die Prävention ja ganz viel mehr reingeht. Es gibt Hilfe für Sie als pflegende Angehörige, ganz, ganz wichtig. Und es gibt Unterstützung auch für die Prävention. Und das ist wichtig, damit was passiert, bevor etwas zu spät ist. Deswegen nehmen Sie das gerne in Anspruch. Und ich glaube, sämtliche Links, Podcasts, die es zu dem Thema gibt, verlinken wir hier nochmal unter diesem Podcast. Und bei euch dreien bedanke ich mich, für diese spannende Geschichte. Knapp eine Stunde, viel zu kurz, aber es ist schon viel drin. Deswegen danke euch, dass ihr bei mir wart. Das war Markus Oppel, Hendrik Dohmeier und Johannes Winkelmeier. Macht's gut, ihr Lieben.
Wir danken dir. Vielen Dank.
Danke und Servus.
Danke und ciao.